Und sagte mir ein Aussiedler aus dem Osten, dass man bei ihnen nicht mal an Weihnachten arbeitsfrei hat. Und da empfinde ich es als ein großes Vorrecht, dass wir mehrere Feiertage in diesen Weihnachtstagen haben. Und ich freue mich, dass Sie auch Gebrauch davon machen, dass da das Wort Gottes verkündigt wird. Ich möchte Sie heute Morgen am Erscheinungsfest ganz herzlich begrüßen in unserem Gottesdienst. Wir wollen miteinander singen, wie schön leuchtet der Morgenstern. 410, die Verse 1 bis 3. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Und beten. Herr Jesus Christus, du hast uns so oft dein Wort verkündigen lassen. Und das kann uns auch abstumpfen, nicht nur in diesen Festtagen, sondern in diesem sogenannten christlichen Abendland. Aber wir wollen dir heute danken, dass du dieses Wunder uns geschenkt hast, dass wir hier in diesem Land dein Evangelium hören können. Und dass du uns direkt und persönlich in unserem Leben schon so oft getroffen hast, durch dein Wort. Es ist Schuld, wenn wir dieses Wort immer wieder bei uns vergraben, wenn wir es nicht weitergeben als die frohe Botschaft, wenn wir es für uns behalten und nicht weitersagen unter unseren Bekannten, in unseren Familien, ja in der ganzen weiten Welt. Wir wollen dich bitten, tu uns heute deinen Missionsauftrag wieder ganz groß und wichtig. Ja, ruf uns in deinen Dienst, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes, sondern gehorsame Täter werden. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Die auf dich harren, kriegen neue Kraft. Wir loben dich darüber. Amen. Unsere Schriftlesung steht Jesaja 60. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist die Bedeutung von Epiphanias, die Erscheinung unseres Herrn, die weit sichtbar wird in der Welt. Wie es die Magier im Osten gesehen haben und gekommen sind, um das Kind anzubeten. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und weit werden. Es bezieht sich auf die Freude des Volkes Gottes, wenn die Heiden von den Enden der Welt kommen und das Heil Gottes gefunden haben. Wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva, sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Jetzt ist es unsere Bitte, dass dieses Licht der Erscheinung Christi auch in unseren Tagen aufgeht. Und darum singen wir miteinander: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu dieser Zeit, 218, die Verse 1, 2, 4 und 5. Der Text heute steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7 bis 10. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Darum so schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch auch meiner, der ich sein Gebundener bin. Paulus war im Gefängnis gewesen, darum, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Welcher hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Herr, lass uns das heute auch erkennen, was du uns gibst. Amen. Ich muss zuerst Ihnen meine Überraschung sagen, dass wir heute eine so große Predigtgemeinde sind. In meiner Erinnerung war es immer ein kümmerliches Schärlein, das sich hier am Epiphaniasfest, am Erscheinungsfest versammelt hat. Ist auch kein Wunder, es ist ja ein neu eingeführter Feiertag, der ja nur hier im Süden Deutschlands seinen Sinn hat. Und da braucht es Zeit, bis man das richtig entdeckt. Aber für uns Christen hat er eine ganz große und wichtige Bedeutung. Es ist ein hoher Festtag, weil wir uns heute an die Weltmission erinnern. Wir wissen, wie einst diese Magier gekommen sind, um das Kind anzubeten. Und wir fragen uns, wie war das nur möglich, dass in der Christenheit jahrhundertelang die Aufgabe der Mission vergessen wurde. Selbst in einer Zeit wie der Reformation, die viel vom Willen Gottes erkannt hat, blieb Mission verschlossen. Man hatte damals die Meinung, das ist zum Ende gekommen. Schließlich haben alle Völker doch das Wort Gottes gehört. Jetzt ist nur wichtig, dass man die Kinder tauft und dann sie nachher vielleicht noch unterweist. Und dann geschah es in der Zeit der Orthodoxie, der rechten Lehre, dass einige Menschen unruhig wurden. Und sie fragten sich, trifft denn dieses Wort, das verkündigt wurde, überhaupt den Menschen und verändert sich etwas? Diese Menschen stellten damals die Frage, ob denn wirklich eine Umwandlung in unserem Leben geschehen ist durch die Verkündigung. Es ist die alte Frage nach dem neuen Menschen, nach der Wiedergeburt. Sie wissen, dass man dieser aufbrechenden Unruhe gleich einen gemeinen Schimpfnamen umgehängt hat. Das war eine List des Teufels, um hier etwas vom aufbrechenden, klaren Licht zu verdecken. Man nannte das Frömmelei, Pietismus. Aber Sie wissen, wie damals unter diesen Menschen die Unruhe begann. Ist dieses Wort wirklich tragend im Leben eines Menschen? Und genau diese Menschen erkannten wieder neu den Missionsauftrag. Am Anfang dieser Missionsbewegung, noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts, stand ein Mann, den kaum einer kennt, Justinian von Wels. Er verfasste Aufruf um Aufruf. Damals gab es viel arbeitslose Pfarrer. Und er sagte, wie kann ein junger Studiosus faul daher sitzen und nichts tun? Er soll doch hinausgehen und mit seinen Pfunden wuchern und unter den Heiden der Welt dieses große Evangelium weitersagen. Sie ahnen gar nicht, was dieser Justinian von Wels für eine Unruhe in der damaligen Kirche aufgerührt hat. Aber er hatte keine Sorge. Er sagte, das ist Missionsbefehl Jesu. Und er gab eine Eingabe an den Reichstag zu Regensburg. Er war ein vornehmer und begüterter Mann. Er stellte sein Privatvermögen von 12.000 Taler zur Verfügung, um Weltmissionen zu begründen. Und dann hat das Deutsche Reich damals einen großen Theologen um ein Gutachten gebeten. Und dieser Theologe Ursinus kam zum Ergebnis, dass er eine ganz verfluchte Meinung, die dieser Justinian von Wels habe, als ob man den Heidenvölkern das Evangelium predigen müsse. Und er schloss sein Gutachten mit dem frommen Gebet, davor bewahr uns, lieber Herre Gott. Mission sollte unterdrückt werden. Und Sie wissen dann, wie es viel später unter Zinzendorf, unter Franke wieder aufloderte und wie dann auf einmal Menschen gesagt haben, es geht gar nicht anders, als dass wir vor der Welt dieses herrliche Evangelium weitersagen. Ich meine, dass diese Missionsgeschichte, die wir nun überblicken können, in den letzten Jahrhunderten eine für uns begeisternde Geschichte ist, der großen Wirkungstaten unseres Herrn. Mich hat das in meinem jungen Christenleben schon als Schüler angesprochen. Ich bin gern zu den Missionsfesten gegangen, weil ich da etwas sah, dass unser Herr in diesen Tagen am Wirken ist.
dass Menschen zum Glauben kommen, dass es wie in der Urchristenheit heute sich ereignet, dass seine Gemeinde gebaut wird und wächst. Und ich las diese Geschichten auch aus dem letzten Jahrhundert und vorletzten Jahrhundert, was dort Menschen getan haben. Ich habe jetzt nur die Sorge, dass wir dabei gerne auf der Tribüne sitzen und begeistert zusehen, wie dort ein paar Missionare sich abstrampeln und kämpfen. Und wir sagen und rufen begeistert, das ist prima, wie die es machen. Und wir haben nie begriffen, dass der Herr alle seine Jünger in diesen Missionsdienst sendet. Wo wir auch sind, ob wir hier in unserer Stadt Stuttgart als Missionare stehen und wirken, oder ob sich heute durch diesen Gottesdienst einer herausrufen lässt, einer von denen 100 zu werden, mehreren 100, die jetzt im Augenblick aus Deutschland gesucht werden, hinauszugehen. Ich möchte heute darüber reden, was man als Missionar braucht. Zuerst braucht ein Missionar Begabung. Ich las neulich aus einer Zeitung in Asien, aus einer christlichen Zeitschrift, was ein Missionar alles können müsste. Und das war also eindrucksvoll beschrieben. Er sollte Beton mischen können und Hebammendienste machen können und sollte geduldig hinsitzen und sollte doch von einem lodernden Feuer erfüllt sein. Er sollte im Team arbeiten können und doch monatelang völlig allein sein können. Er muss alles Mögliche können und doch diese Begabungen sind nicht das Entscheidende. Wirklich nicht. Das Entscheidende wird sein, ob er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Anders kann man Missionsdienst nicht machen. In diesem Brief, den Paulus an seinen jungen Mitarbeiter, das war ja auch ein Missionar, diesen Timotheus, schreibt, da heißt es in dem Vers vor unserem Predigtext: Ich erinnere dich, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist. Also Paulus gibt gar keine großen Instruktionen, sondern er sagt, zuerst musst du wissen, wenn du an Jesus Christus gläubig geworden bist und mit Jesus lebst und ein wiedergeborener Mensch bist, dann trägst du ja eine ganz große Gabe in dir und die muss zur Entfaltung kommen. Ich wollte Ihnen jetzt allen Mut machen für Ihr Christenleben, wo Sie ja im Missionsdienst stehen, das ist man schon einfach, weil die anderen Menschen ja auf einen starren, dass man da daran denkt, ich trage die Gabe Jesu in mir, seinen Heiligen Geist. Und der muss zur Entfaltung kommen. Wir sollten nicht immer jetzt so viel von den anderen reden, die man sicher auch brauchen sollte. Wenn der Herr uns mit unseren fehlenden Gaben und Begabungen in Dienst nimmt, dann weiß er, warum das so gut war. Aber er gibt uns seinen Heiligen Geist, und den müssen wir erkennen, was dieser Heilige Geist nun in uns wirken will. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen schon erzählt habe von dieser Zeitschrift aus Uganda, wo dieser Dr. Schmidt noch lebt mit 87 Jahren, den ich vor 2 Jahren noch persönlich kennenlernte, ein Missionspionier, der jetzt in einer Missionszeitschrift ein paar eindrucksvolle Sätze geschrieben hat. Wir bleiben vor dem Herrn immer die Menschen, die viel, viel falsch machen. Und uns wird von Jahr zu Jahr im Missionsdienst nur unsere Unwürdigkeit bewusst. Aber er sagte, denkt daran, und das rief er denen zu in Europa, die Missionare aussenden, der Herr hat das erwählt, was schwach ist. Er wirkt nicht durch Supermänner. Er wirkt nicht durch Supermänner. Das ist eine Mahnung an uns, unseren Missionsdienst jetzt so zu nehmen, nämlich auf diese Gabe zu sehen, die der Herr uns gibt, seinen Heiligen Geist. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Uns allen will es Angst und Bange werden vor der Aufgabe. Das wäre mir ein schlechter Missionar, der nicht beim Klingeln an der Haustüre bei einem Hausbesuch zittern hätte. Aber wir überwinden unsere Furcht im Geist Jesu. Das wäre mir ein schlechter Missionar, dem es nicht bange wäre, bevor er an einem Krankenbett beten würde. Aber wir überwinden unsere Furcht im Namen dieses Geistes Jesu. Nun sagen Sie, das ist ja die Unsicherheit, ob ich den Heiligen Geist habe. Warum das unter unserer evangelischen Christenheit eine solche Unsicherheit ist, das weiß ich nicht. Es kann nur davon herkommen, dass wir in unserer Bibel zu wenig zu Hause sind. Ich wollte Sie fragen, haben Sie den Heiligen Geist? Wenn Sie dann sagen, ich bin unsicher. Sie dürfen nicht unsicher sein. Daran hängt ja nun Ihr ganzes Dienstleben. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht Jesu Eigentum. Und er gehört Jesus nicht. Dann sagen Sie, wie kriege ich denn Klarheit darüber? In der Bibel ist das ganz einfach beschrieben. Jesus vergleicht das mit den Babys, die im Kinderwagen schreien, weil sie Hunger haben. Und Jesus sagt, wie diese Kinder um Brot schreien, so dürfen wir unseren himmlischen Vater um die Gabe seines Heiligen Geistes bitten. Wenn ihr, sagt Jesus, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und darin liegt ja jetzt gerade bei uns die große Krise, dass es keinen Missionsgeist mehr gibt und keinen Missionseifer, weil die Grundlage, der Kern des Christenlebens schadhaft ist. Wo wir uns dessen wieder bewusst sind, der Herr Jesus wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns, dann können wir auch ganz anders Missionare sein in unserer Umwelt und dienen. Es ist ein Geist der Liebe und der Zucht. Ich habe gedacht, ich mache Ihnen das am besten anschaulich, indem ich Ihnen doch etwas erzähle. Vielleicht erzählen wir manchmal auch zu wenig in unseren Predigten. Das kann man dann am besten behalten. Liebe und Zucht. Zucht, das bedeutet auch das Maßvolle im eigenen Lebensstil, das man finden muss. Wir waren jetzt ja schon mehrfach mit einigen von Ihnen oben in Pellworm auf der Gemeindesommerfreizeit und dort fährt man an die Fähre über die ehemalige Hallig Nordstrand und dort oben auf Nordstrand ist ein großer Missionar geboren, Ludwig Nommensen. Und mit 13 Jahren hatte er einen schweren Unfall. Er fiel als Kind unter ein Pferdefuhrwerk und beide Füße wurden überfahren. Und der Arzt kommt und teilt dann nach Wochen schwerer Bemühungen mit, dass dieses Kind lebenslang nicht mehr gehen kann. Und dann betet dieser junge Christ, Herr, wenn du mich noch einmal gehen lässt, dann will ich Missionar werden. Mein Leben in deinen Dienst stellen. Das Wunder geschieht, Ludwig Nommensen wird gesund. Er geht hinaus in den Dienst der Rheinischen Mission unter die Batak. Es war ein sehr schwerer Dienst, das ist ja eine umfangreiche Biografie von diesem Ludwig Nommensen, wie er jahrelang da draußen gewirkt hat, ohne dass ein Mensch zum Glauben kam, wie ihm einer Gift in sein Glas schüttet und dann zum Glauben kommt, weil dieser Nommensen nicht tot umfällt. Gewaltiges, was dort geschehen ist. Und dann, wie es da draußen auf Sumatra zur größten Entscheidung kommt, als der Oberpriester sogar zum Schluss ein großes Soldatenheer aufbietet, nachdem der Fluch wirkungslos über Nommensen verhallt ist. Wochenlang bahnt sich das schon an und Nommensen erkennt, wie sich dort überall die Stämme rüsten, um gegen ihn zu kämpfen. Und er schickt noch einen Brief nach Hause, in dem schreibt er nur, wenn ich hier sterbe, dann rächt meinen Tod, indem ihr Scharen von Boten der Liebe sendet. Das ist Missionsgeist gewesen. Ich werde mich nicht verteidigen. Ich werde nicht mal zu meinem Schutz irgendeine Waffe in die Hand nehmen. Ich bin ein Bote der Liebe. Wenn wir solch einen Missionsgeist heute wieder hätten, das ist nicht uns angeboren. Sie wissen, dass ich auch nicht dieses Temperament habe, dieser gütigen Liebe. Das ist eine Jesusart, die der Herr in uns ausprägen will. Im geduldigen Reden, im liebevollen Zugehen auf Menschen, im Aushalten, so kann man Jugendarbeit treiben, missionarische Jugendarbeit. Dieser Nommensen hat heimgeschrieben an sein Komitee, was für Missionstypen man bräuchte. Keine heißblütigen, cholerischen Naturen, sondern langmütige, freundliche, aufopferungsfähige, liebevolle Männer. Auch keine Sanguiniker, die einen Augenblick himmeljoch jauchzen und gleich nachher zu Tode betrübt den Kopf hängen lassen über kleine Widerwärtigkeiten im Leben. Es müssen Leute sein, und jetzt wundert man sich, wie es positiv beschreibt, die dem lieben Gott aufs Wort glauben wie Abraham. Also Leute, die mit Gottes Wort wie mit Zahlen rechnen und am Anfang der Schlacht sich schon des Sieges freuen. Das sind Menschen, die im schlichten Glauben im Heiligen Geist leben. Und dann ist man weder Choleriker noch Sanguiniker. Ich denke an diesen Brief, den Ludwig Hofacker, und das muss hier erwähnt werden in dieser Kirche, an die Missionszöglinge von Basel einst geschrieben hat: Werdet nur in eurem Missionsdienst keine Herren und Herrlein. Ich weiß, schreibt er, ihr habt Veranlagung dazu. Ihr seid nicht die Paradepferde, sondern ihr seid die Karrengäule. Und er sagt, es werden Leute im Missionsdienst gebraucht, die im Dreck patschen und denen das Lust bereitet, denen es eine Ehre ist, auszufegen und den geringen Dienst zu tun. Das ist uns allen nicht angeboren, sondern das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wir haben nicht empfangen den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und dieses Maßes und der Zucht, der sich eben so auswirkt. Im Missionsdienst wird das offenbar. Es trifft mich schon, wenn wir als im Kreis unserer Missionsleiter hier von der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Mission in Süddeutschland zusammentreten und immer wieder ich die Klagen höre der Missionsleiter. Es ist schlimm, wir haben viele Meldungen junger Menschen, die in den Missionsdienst gehen wollen. Aber nach wenigen Tagen stellen wir fest, das sind keine jungen Leute, die mehr dienen können und die aushalten und die auch Unrecht ertragen können und die ihre eigenen Wünsche hintansetzen können. Wenn das doch bei uns jetzt noch hinzukommt zum Aufbruch des Glaubens, dass der Geist Gottes uns in seine Zucht nimmt. Zweitens, was braucht der Missionar noch? Berufung. Ja, das ist wichtig. Wie geschieht diese Berufung? Der englische Missionar Griffiths, Leiter der alten China-Inland-Mission, der hat in einem Buch davor gewarnt, dass junge Menschen heute den Ruf in die Mission immer nur in ihrem eigenen Herzen vernehmen. Er sagt, das kann ja täuschen. Da überschätzt einer seine Gaben und er ist nachher erschüttert, wenn er nicht angenommen wird. Ein Ruf muss immer von der Gruppe kommen. Das sieht also so aus, dass ein Kreis sagt, wir entsenden den Mann. Das ist nämlich unser Bester. Und der taugt zum Missionsdienst. Wir überlassen das nicht seinem eigenen Urteil. Das ist eine gute Erkenntnis, dass die Gemeinde eine wichtige Aufgabe hat beim Ruf in den Missionsdienst. Aber wir wollen dabei deutlich machen, es ist nicht bloß eine Entscheidung, die ein Kreis fällt, der sagt, wir geben den Mann jetzt frei zum Missionsdienst, sondern der Ruf zur Mission kommt von Gott selbst her. Da erinnert Paulus den Timotheus an den Ruf, den wir alle vernommen haben. Gott hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Und da liegt wieder die Krise des Missionsdienstes heute. Welcher Christ der Landeskirche von Württemberg hat den Ruf in den Missionsdienst denn schon vernommen? Liegt das eigentlich an unserer Predigt? Denn in dem Augenblick, wo ich gerettet werde, wo mir Jesus meine Schuld wegnimmt und ich von ihm die Bestätigung erhalte, ich bin angenommen als sein Kind und ich bin auf ewig gerettet. In dem Augenblick muss ich doch eine Unruhe bekommen und sagen, was wird aus meinen Eltern, was wird aus meinen Freunden? In dem Moment kriege ich doch den Ruf, auch die anderen in diese große Freude und Gewissheit hineinzuführen. Das ist doch ganz undenkbar, dass es bei uns in unserer Mitte wirklich Bekehrungen geben soll, dass Menschen das Heil ergreifen, ohne gleichzeitig den Ruf als Missionar zu erhalten. Nämlich jetzt die anderen auch herzuführen, hinein in diesen Reichtum des Glaubens und in diese Freude. Sicher liegt es an der Schläfrigkeit von uns allen, dass wir das Heil selber nicht mehr richtig ergreifen und dann auch den Ruf als Missionar nicht mehr deutlich verstehen. Hier sagt, man kann nicht Missionar sein, einfach weil man das jetzt für interessant hält oder weil man das für wichtig hält. Ach, die schönste Werbung, die man macht mit Plakaten und mit Blättern für den Missionsdienst, ist doch dann wirkungslos, wenn in unseren Tagen nicht mehr dieser Ruf Gottes gehört wird, der Menschen heraus löst aus dem alten Leben. Da spricht Paulus zu diesem Timotheus von dem Leiden für das Evangelium und sagt, schäme dich am Evangelium nicht. Das Evangelium ist nichts Schamvolles. Warum soll man sich da schämen? In unseren Tagen ist das nicht peinlich, ein Christ zu sein. Doch, sagt Paulus, das ist vielleicht bei euch nicht mehr peinlich, wo ihr etwas rausgenommen habt aus dem Evangelium, nämlich den Bekehrungsruf. Dort ist die Schmach unter der Christenheit weg. Dort gibt es keinen Ärger mehr und keinen Anstoß mehr, wo man die Notwendigkeit der persönlichen Errettung herausstreicht, wo man die Entscheidung wegnimmt und wo man eben christliche Verkündigung treibt, als ob das eine Erziehung der abendländischen Kultur wäre. Da regt sich kein Mensch mehr auf. So wie im Religionsunterricht ich den Lehrstoff darbieten kann des Christentums im Vergleich mit anderen Religionen, da gibt es keinen Ärger mehr. Aber wo wir mitten in unserer Stadt ein Podium aufbauen, ein Mikrofon hinstellen und Menschen rufen, sich heute mit Gott versöhnen zu lassen, dort werden viele Christen sich zurückziehen und sagen, da seien sie nicht mehr dafür. Obwohl der Herr uns geboten hat, dass wir diesen Ruf weitergeben. Ich bin uns schon in den dritten Punkt hineingerutscht. Das hängt jetzt einfach damit zusammen. Wir sprachen zuerst über die Begabung des Missionars, über seine Berufung. Die Berufung hängt in dem Ruf, den wir selber gehört haben. Aber nun muss ich über den Missionsdienst doch noch sprechen. Der Missionsdienst, der heute notwendig ist, das ist eben je nach Entscheidungsruf, der verkündigt werden muss. Da habe ich eine Angst vor unserer Verkündigung, dass das eben eine Gewohnheit werden kann und wir am Sonntag in die Kirche gehen und eben unser Christentum leben. Und es wäre nicht möglich, dass sich heute ein Mensch zu Jesus Christus bekehrt. Wir würden es ihm verschweigen, das, was uns manchmal das Herz so hoch schlagen lässt, weil wir selber Angst haben, dass es einen Abgrund gibt, auf den die Menschheit zuläuft. Nicht den Abgrund der Umweltverschmutzung und der vergifteten Flüsse und des Dritten Weltkrieges. Der Abgrund ist das Gericht Gottes. Und dass ein Mensch verloren ist, wenn er keinen hat, der für ihn eintritt. Und dass wir einem Menschen zurufen, dass er heute den Ruf Jesu erkennt, der ihn herausretten will aus einem verkehrten, verderbten Leben, hinein in das Neue. Kann man das so sagen? Kann man das so krass zeichnen? So hat Jesus gerufen. Bei ihm war jede Predigt ein ernster Entscheidungsruf. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wo Mission das nicht mehr treibt, ist sie vorbei. Auch wenn sie sich noch Mission nennt. Es wird in unseren Tagen viel darüber gesprochen, wie die Tat und das Wort zusammengehören. Ich meine manchmal, viele, die darüber reden, haben sehr wenig begriffen von dem, was eigentlich damit zusammenhängt. In der Mission wurde immer mit der Tat geholfen. Das wissen ja viele, die von Missionskaufleuten abstammen und von den Missionsärzten. Ja, schon in der ersten Frühzeit haben Christen immer den Dienst mit der Hand getan. Das war nie eine Frage. Und Sie wissen es ja selbst bei uns, wie viel wir bei unseren sogenannten Missionsdiensten ärztliche Mission treiben. Aber uns bewegt das, ob jene Ärzte, die wir aussenden, den Entscheidungsruf Jesu weitergeben. Ob die Krankenschwestern und diese Entwicklungshelfer, die hinausgehen, eben draußen in diesen Nationen sagen, es ist nicht nur die abendländische Kultur und der Fortschritt und es ist eben nicht Mercedes-Benz und Coca-Cola, was euch in das Land des Glücks hineinführt. Ihr lebt unter der Macht der Finsternis, wenn euch Jesus Christus nicht frei macht. Und darum meine ich und sage das in vollem Ernst, dass viele Leute, die diese Sprüchlein erzählen, man solle Wort und Tat nicht auseinanderreißen, nie begriffen haben, was uns auf der Seele brennt. Nämlich diese Angst, dass Menschen verloren gehen können, das war der Anfang der Mission. Und wir haben in unseren Tagen Sorge, dass wir aus unserem Wohlstand heraus gerade als Christen der Meinung sind, wenn wir den Völkern Brot geben, dann ist der schlimmste Mangel schon gestillt. Ich sage noch einmal, über 80% unserer Opfer packen die leibliche Not. Ich bin nicht gegen die Hilfe in der leiblichen Not. Aber ich habe Sorge, ob wir noch Menschen aussenden, die helfen in der leiblichen Not und dann nicht verschweigen, dass Gott eine Entscheidung stellt zum Leben. Das ist doch heute am Epiphaniasfest die große frohe Botschaft, dass die Finsternis vergeht und das wahre Licht jetzt scheint. Hier sagt es Paulus, durch die herrliche Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die jetzt offenbar geworden ist, soll dieser Dienst des Timotheus geschehen. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und Paulus weiß, dass die ganze Welt, auch die moderne Welt, eine Welt zum Tode ist. Und Tod ist das Gericht Gottes, wo alles noch so schöne und große, kulturelle, aufgebaute und was künstlerisch gemacht wurde in der Welt, im Nichts vergeht. Alle Dichtkunst im Nichts vergeht. Alles, was Menschen an Liebe geben, im Nichts vergeht. Dort will Jesus Christus in der Macht des Todes allein Leben geben. Dann, wenn alles um mich her versinkt, ruft er uns zum Leben. Und dies geschieht heute schon in einer Welt, die im Schatten des Todes lebt. Und alle Errungenschaften dieser Welt stehen im Schatten dieses Todes. Und wir haben diesen Menschen dieser Welt einen Ruf anzubieten, heute herauszutreten aus dieser Todverfallenheit ins Leben, das Jesus Christus heute schon in Menschen beginnen will. Es ist zuerst ein Entscheidungsruf an uns heute, an alle, die nicht selbst darüber klar sind, die Jesus Christus heute ruft, seiner ganzen Hingabe. Und im selben Augenblick ruft er uns in den Missionsdienst, hier oder irgendwo in der Welt. Ob in einem alltäglichen Beruf oder in einem hauptamtlichen Verkündigungsdienst, das ist ganz gleich. Ob als Mutter oder als Schüler in einer Schulklasse. Das Entscheidende ist dieses Große, dass wir ein Angebot haben, ein Wort zum Leben, wie es überhaupt niemand sonst auf der Welt und ganz gewiss keine andere Religion je bieten kann. Das Wort vom Leben, das Jesus Christus allein bietet. Amen. Herr Jesus Christus, du hast dein Evangelium uns anvertraut. Und du hast den Befehl dazu gegeben, dass wir es weitersagen. Wir wissen, dass einmal viele Menschen auftreten werden, die uns anklagen, weil wir ihnen gegenüber stumm waren, weil wir über alles andere gesprochen haben, nur nicht über das eine, das Not ist. Herr, vergib uns diese Schuld. Du weißt auch, wie wir anderen Menschen gegenüber dein Wort unglaubwürdig vertreten haben. Und dass Menschen sich stoßen an deinem Evangelium, nur weil sie uns vor Augen haben. Lass daraus keinen Schaden an diesen Menschen entstehen. Wir bitten dich, Herr. Es geht nicht um uns, sondern es geht um diese Menschen, die du retten willst und die du in deiner Liebe suchst. Gib uns ein ganz neues Erkennen unserer Missionsaufgabe in unserem Leben, da wo du uns hingestellt hast, aber auch als Gemeinde und auch als deutsche Christenheit. Gib du noch einmal das Feuer der Väter einst, dass wir erkennen, dass wir der Welt dein Evangelium schulden und dass du in deinem Evangelium heute neues Leben anbietest. Lass das auch in unserer Stadt geschehen.
dass Menschen sich entscheiden, auch in unsere Gemeinde. Dir legen wir alle hin, die uns jetzt bekümmern und für die wir Sorge tragen. Die vielen Menschen, die durch unsere Kreise hindurchgehen, die jungen Menschen im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht, die Kinder im Kindergarten und wo überall Menschen uns begegnen, aber auch die alten Menschen oft, die geprägt sind vor ihrem Leben. Herr, du kannst sie in deinen Frieden führen, gerade auch angesichts des Todes ihnen dein Leben schenken. Setze uns dazu zum Segen. Dir befehlen wir auch die weltweite Mission, auch ganz besonders die Werke, mit denen wir so eng verbunden sind. Die Ärzte, mit denen wir so enge Kontakte haben, Dr. Üble, Dr. Kilgus und Dr. Pflüger, gib du ihnen heute Vollmacht, deine Zeugen zu sein. Lass sie nicht mutlos werden in ihrer Einsamkeit. Du kannst Frucht schaffen. Lass sie durch deinen Heiligen Geist stark werden an Liebe, an Zucht und an Kraft zum Wirken für dich und dein Reich. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 53, den 8. Vers. Über unsere Gottesdienste nur noch mal am Sonntag haben wir auch nur diesen Gottesdienst um 9:30 Uhr. Gleichzeitig drüben Kindergottesdienst. Am 15. Januar beginnt wieder der zweite Gottesdienst, auch um 11:15 Uhr. Dann auch eine Vorankündigung, das ist mir jetzt schon wichtig zum Einplanen. Wir haben das große Glück, dass wir ein Freizeitheim, dieses gut ausgebaute Heim Michelsberg über Fasnacht bekommen haben, und wir machen ein langes Wochenende von Freitagabend bis Dienstagnachmittag. Sein Segen, den er uns gibt als Missionare. Wir sind von ihm Gesandte. Und denken Sie daran, wenn am Schluss eines Gottesdienstes der Segen gesprochen wird, dass das dann die Aussendung ist. Der Herr legt seinen Segen auf uns und er sendet uns. Ein Justinian hatte keine Hände, die ihn sandten. Er musste sich selber senden. Sie werden gesandt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.